herzlich willkommen zu unserer neuen BioPro-Podcast-Reihe zum Erlebnisraum Bioökonomie auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Wer schon auf der BUGA 2023 in Mannheim war, dem sind bestimmt die interessanten Bauwerke zwischen Haupttribüne und U-Halle im Spinelli-Park aufgefallen. Für die, die ihren Besuch noch planen, beschreiben wir die Ausstellung gerne kurz. Der Erlebnisraum Bioökonomie zeigt verschiedene Beiträge mit spannenden Projekten und Beispielen für die Bioökonomie und vermittelt dadurch den Besucherinnen und Besuchern der BUGA, wie die Bioökonomie zur Veränderung unserer Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt. Nach unserer ersten Folge, bei der wir euch die ersten Einblicke hinter die Kulissen der Ausstellung gegeben haben, wollen wir heute darüber sprechen, was eigentlich genau hinter dem Begriff Bioökonomie steckt. Dies bespricht Laura Schmalz, die ihr schon von unserer letzten Folge kennt, mit ihren beiden Chefs, mit Dr. Barbara Jonischkeit und Professor Dr. Ralf Kindervater von der BioPro Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserer BioPro-Podcast-Reihe BUGA Spezial, die sich um unseren Erlebnisraum Bioökonomie auf der BUGA in Mannheim dreht. Heute habe ich hier zwei Gäste. Fangen wir mal mit Barbara an. Da wir uns als kleine Vorbemerkung auch normalerweise duzen, werden wir das auch hierbei behalten. Und Herrn Kindervater werde ich wie gewohnt siezen. Barbara, willst du dich vielleicht kurz noch vorstellen?
Hallo Laura, ich freue mich, dass wir heute über die Bioökonomie sprechen und auch über den Erlebnisraum Bioökonomie auf der Bundesgartenschau. Das ist aus meiner Sicht ein ganz tolles Projekt, um mit den Menschen über dieses wichtige Thema Bioökonomie ins Gespräch zu kommen. Ich selbst bin bei der BioPro für die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Und ich betreue auch unsere beiden strategischen Säulen, die Gesundheit und die Bioökonomie. Und ich leite unser Team zum Thema Gründungs- und Innovationsunterstützung. Soweit mal zu meiner Person und meinen Aufgaben bei der BioPro.
Du bist ja auch in unserem quasi internen Team BUGA dabei. Was genau ist dein Bezug hier zum Erlebnisraum Bioökonomie?
Wir, ein damaliger Kollege und ich, haben schon vor 3 Jahren mit den Planungen für diese Fläche begonnen und ein Konzept entwickelt, mit dem wir unsere Fördermittelgeber, und unsere Fördermittelgeber sind das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium, überzeugt haben. Die Idee war, den sperrigen Begriff Bioökonomie zu entmystifizieren und ins Leben der Menschen zu holen. Manchmal hat man schon so eine Idee, dass es sich bei dem Thema Bioökonomie um irgendwas mit Nachhaltigkeit handelt. Aber das Thema ist doch relativ unbekannt, obwohl das, was eigentlich dahinter steckt, schon in Produkten und in Prozessen da ist. Eigentlich ist Bioökonomie als Wirtschaftsform schon ziemlich alt.
Und in unserer letzten Folge mit Vanessa, da ist der Begriff Bioökonomie logischerweise auch schon ein bisschen gefallen und wir hatten auch schon einige Stichworte, die du auch genannt hast im Gespräch. Nachhaltigkeit, außerdem noch Klimaschutz, Verzicht auf fossile Rohstoffe, nachhaltiges Wirtschaften. Aber wie wir alle wissen, Bioökonomie ist gar nicht so einfach verständlich zu erklären. Es gibt ein paar offizielle Definitionen, unter anderem von der Bundesregierung, aber jeder von uns war sicherlich schon mal in der Situation, Bioökonomie irgendjemandem zu erklären und es war nicht so einfach. Und das ist auch schon das Stichwort, um unseren zweiten Gast ins Gespräch zu holen, Herrn Kindervater. Herr Kindervater hat sich auch oder beschäftigt sich auch immer noch intensiv mit Bioökonomie und hat da eine große Expertise. Vielleicht wollen Sie sich selbst kurz vorstellen, Herr Kindervater.
Ja, danke Frau Schmalz. Wie gesagt, wir sitzen uns, weil ich bin Geschäftsführer bei der BioPro. Nicht, dass wir da auch ein sehr enges persönliches Verhältnis haben, aber das ist eben auf verschiedenen Ebenen. Ich selber, wie Sie richtig gesagt haben, beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Bioökonomie, bin von der Ausbildung Chemiker, Biochemiker, Biotechnologe, habe eine, man kann jetzt schon beinahe jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Tech-Transfer von Projekten in die Industrie und im Bereich öffentlicher Wirtschaftsförderung im Bereich, so wie Barbara Jonischkeit es auch erzählt hat, sowohl im Bereich Gesundheit als auch im Bereich Bioökonomie. Wie gesagt, die BioPro gibt es ja seit 2003. Die habe ich mal auch dann in sehr schneller Folge dann mit Frau Jonischkeit aufgebaut. Seit 2014 bin ich Professor, Honorarprofessor am Karlsruher Institut für Technologie und seit 2020 tatsächlich im Bioökonomierat der Bundesregierung, wo wir versuchen, das, was auch im Erlebnisraum passieren soll, eben, wie gesagt, diese Bioökonomie leicht verdaulicher zu machen und auch in der Umsetzung in Richtung Politikberatung dann in die Bundesregierung, in die verschiedenen Ministerien entsprechend reinzubringen. Wenn ich Leuten Bioökonomie erklären soll, als Chemiker kann man das mit der Sache, die ich gleich erzähle, sehr gut. Wir beschäftigen uns eben tatsächlich mit der Defossilisierung unseres ganzen Lebensumfeldes. Und wenn wir über Defossilisierung reden, dann kommt das Thema Kohlenstoff ins Gespräch. Also sprich, wir müssen fossilen Kohlenstoff zukünftig vermeiden und müssen den mit Kohlenstoff auf Basis nachwachsenden Rohstoffen und direkt aus CO2 entsprechend ersetzen. Und die ganzen Kohlenstoffmoleküle und die Verbindungen und Materialien, die in unserem heutigen Leben halt noch aus fossiler Quelle sind, die müssen wir entsprechend durch nachwachsenden Kohlenstoff ersetzen. Und noch eine kleine Ergänzung, was Bioökonomie ist, weil so wie Barbara Jonischkeit das gesagt hat, dass wir Bioökonomie im Bereich der Landwirtschaft, Nutzung von verschiedensten pflanzlichen Rohstoffen schon seit vielen Jahrhunderten eigentlich haben. Das ist zwar Bioökonomie, aber die neue Bioökonomie ist, dass wir uns nicht mehr nur um ein Produkt kümmern, also meinetwegen nur Mehl aus Getreide oder Öl aus Raps, sondern dass wir die ganze Pflanze, also alles, was da in so einer Pflanze als Kohlenstoff ist und was momentan als Reststoff bezeichnet wird, dass wir das eben auch nutzen. Und auch das ist sozusagen nochmal so eine gestaffelte Funktion der Bioökonomie, nicht nur eine Komponente aus einer Pflanze rauszuholen und mit der was Sinnvolles zu machen, sondern eigentlich alle Komponenten, die wir da haben, in eine entsprechende Verwendung zu bringen.
Jetzt haben Sie schon meine erste Frage vorgegriffen, Herr Kindervater. Das wollte ich nämlich eigentlich selber noch fragen, ob Sie einen Besucher der Ausstellung kurz und knapp erklären kann, was Bioökonomie ist. Sie haben da jetzt auch schon viele Aspekte gesagt. Können Sie vielleicht noch mal zusammenfassen, welche Aspekte muss ein Produkt oder eine Sache enthalten, damit wir sagen können, okay, das ist jetzt Bioökonomie?
Naja, wie schon eben ansatzweise erläutert, aber eben noch ein bisschen präzisiert. Man muss sich halt angucken, woher kommt der Kohlenstoff, der in so einer Verbindung drin ist. Ja, wenn der aus Erdöl, Kohle oder Erdgas kommt, ja, dann ist es ein fossiles Produkt. Und erst wenn es tatsächlich aus nachwachsender Quelle kommt, also aus Holz, aus pflanzlichen Strukturen, wo ja CO2 mithilfe der Photosynthese in eine stoffliche Form umgewandelt wurde, ja, dann haben wir tatsächlich ein bioökonomisches Produkt. Ja, dann ist es biobasiert. Und dann haben wir halt eben noch eine Abschichtung, dadurch, dass wir jetzt nicht in irgendeine Tank- oder Tellerartige Diskussion reingelangen wollen, hat man sich innerhalb der Bioökonomie zur Regel gemacht, dass man erstmal diesen Food-First-Aspekt entwickelt. Also sprich, dass man sagt, wenn wir pflanzliche Stoffe tatsächlich nutzen, dann müssen wir erstmal in Richtung der Verwendung als Lebens- oder Futtermittel denken. Und das, was an den Bereichen als Reststoffe übrig bleiben, das können wir dann stofflich nutzen. Und wenn wir es mehrfach stofflich, also in Form von Materialien und Produkten genutzt haben, dann können wir es, das ist dann die sogenannte Kaskadennutzung, so oft wiederverwenden, wie es halt irgendwie geht, um diese stoffliche Form, die eigentlich auch eine Form der Speicherung des Kohlenstoffs eben in unserem Gebrauch ist, dass wir das halt nutzen können. Und wenn wir das dann nicht mehr nutzen können, dann kann man in eine energetische Nutzungsform gehen. sollte dann aber auch das CO2, was ja dann durch die Verbrennung wieder entsteht, nicht einfach so in die Atmosphäre zurückgeben, sondern tatsächlich dieses CO2, was ja dann über einen kontrollierten Verbrennungsprozess auch eine sogenannte Pumpquelle für CO2 ist, das kann man dann halt wieder mit anderen Technologien auffangen und über neue Synthesewege, sei es jetzt über biologische Systeme wie Algen, die ja auch Photosynthese machen, verwenden oder aber in chemischen Prozessen dann auch wieder in eine stoffliche Form bringen. Also eigentlich eine Art von unendlichem Kreislauf, in dem wir dieses CO2-Molekül eigentlich dann führen können. Ja, und dann ist CO2 auch kein böses Molekül mehr, wie es in der Öffentlichkeit quasi immer so dargestellt wird. Oh Gott, wir haben zu viel CO2. Ja, sondern wenn wir das fossile CO2 loswerden, ja, dann können wir mit dem biobasierten CO2, können wir dann in Zukunft in diesen bioökonomischen Wertschöpfungskreisläufen, können wir quasi unsere Lebensmittel wie auch unsere Stoffe und am Ende auch unsere Energie erzeugen.
Ich glaube, dass jetzt sich unsere Zuhörenden viel mehr unter dem Begriff Bioökonomie vorstellen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn unsere Zuhörenden in die Ausstellung gehen und sich die einzelnen Beiträge anschauen, stellt sich ihnen vielleicht die Frage, wo genau steckt die Bioökonomie in diesen einzelnen Beiträgen? Und da würde ich dich jetzt, Barbara, bitten, mal die einzelnen Beiträge durchzugehen und das bioökonomische Element hervorzuheben.
Das mache ich sehr gern. Die kurze Antwort auf die Frage, was zeigen wir im Erlebnisraum Bioökonomie? Alles, was Herr Kindervater gerade erklärt hat. Das Gute ist, für alle diese Themen gibt es nämlich schon Beispiele. Aber mit einer kurzen Antwort werdet ihr heute als Hörer nicht davonkommen. Deswegen hole ich ein bisschen weiter aus. Wir sind mit dem Erlebnisraum im Spinelli Park relativ eingangsnah und gut zu finden. Wenn man aufs Gelände kommt, sieht man als erstes eine blaue Litwasssäule. Und zu der werde ich gleich ein bisschen genauer ausholen und mal versuchen, das in Worte zu fassen, was man da bildlich super gut dargestellt sehen wird. Aber vorher möchte ich noch mal drei Statements zum Erlebnisraum hier ins Gespräch bringen, von denen ich glaube, dass es einfach interessant ist, sich das nochmal auch vom Konzept her vor Augen zu halten. Der Erlebnisraum Bioökonomie zeigt sowohl die Gegenwart wie auch die Zukunft und verknüpft diese beiden Themen Gegenwart und Zukunft sehr, sehr anschaulich zu einem Gesamterlebnis. Er zeigt die Relevanz der Bioökonomie für verschiedene Branchen und für die Lebensbereiche der Menschen. Und er schafft eine gelungene Verbindung zur Landesstrategie nachhaltige Bioökonomie und deren Zielen in Baden-Württemberg. Und diese drei Dinge waren sozusagen die Klammer oder unsere Leitsätze, die wir bei der konkreten Aufplanung des Geländes eben auch genutzt haben. Blaue Litwasssäule. Also, wir kommen aufs Gelände, wir sehen eine blaue Litwasssäule. Diese blaue Litwasssäule zeigt, blau, weil es hübsch ist, die Landschaft um uns herum. Wir haben da Dörfer, wir haben da Städte, wir haben da Fabriken, wir haben da Straßen. Alles, ne, was so in unserer Lebenswelt um uns herum ist. Und an einzelnen Punkten wird immer der Link gezeigt zur Bioökonomie. Wir zeigen also mögliche Rohstoffe auf dieser Litwasssäule. Wir zeigen mögliche Orte, in denen Bioökonomie stattfindet, Fabriken, in denen nachwachsende Rohstoffe oder andere Ausgangsstoffe der Bioökonomie, die immer nicht fossil sind, Herr Kindervater hat es erläutert, in Produkte umgewandelt werden oder in denen Prozesse nach bioökonomischen Prinzipien ablaufen. Was heißt das? Prozesse, die Biologie nutzen. Das heißt Zellen oder Zellbestandteile, wie zum Beispiel Algen, na, das Beispiel haben wir auch schon gehört, werden genutzt, um aus chemischen Verbindungen andere chemische Verbindungen zu schaffen, die wir in Produkten brauchen. Das heißt, wir versuchen zu zeigen, dass der Aufbau einer Chemie auf Basis von nicht fossilen Rohstoffen möglich ist. Wichtig ist aber auch, wie alles mit allem zusammenhängt. Ne? Die urbanen Räume und die ländlichen Räume sind über Stoffkreisläufe miteinander verbunden. Und ein Ziel der Bioökonomie und vor allen Dingen auch der Landesstrategie in Baden-Württemberg ist genau das, diese Stadt-Land-Partnerschaften auszubauen, um Wertstoffkreisläufe zu schließen. Plakatives Beispiel: Unsere Lebensmittel werden im ländlichen Raum angebaut und dann in der Stadt konsumiert. Die Reststoffe, der Bioabfall, fällt dann wieder in der Stadt an. Aber auf dem Land brauchen wir Stoffe, die wir in die Stadt transportiert haben, wieder zurück, um sie dort als Dünger einsetzen zu können. Und auch diese Dinge sind sozusagen auf dieser Litwa-Säule abgebildet. Man kann also richtig auf Entdeckungstour gehen. Es gibt ein Wohnhaus mit einer begrünten Fassade und ein kleines Symbol, ne, da muss man schon gut gucken dann, weist auch darauf hin, dass wir auch zu diesem Thema, zum Beispiel begrünte Fassade, ein ausführliches Exponat auf der Fläche haben. Das ist ganz spannend. Man kann eine Klimakläranlage entwickelt. Das heißt, Brauchwasser aus dem Haushalt wird genutzt, um Pflanzen zu berieseln, die das Wasser dadurch einerseits filtern und durch die Begrünung der Fassade wird auch ein Kühleffekt erzielt. In den überhitzten Städten von heute ist das ein ganz spannendes Konzept, um da einfach auch Abhilfe zu schaffen oder eins von den vielen spannenden Konzepten, aber eins, was heute schon funktioniert. Und es sind Solarmodule, die natürlich die Pflanzen nicht ganz abdecken. Die brauchen ja auch Licht für ihre Photosynthese in ausreichender Menge vor diesen Pflanzen, die A, auch nochmal Abschattung bringen und B, aber auch die Energie bringen, um diese Pumpkreisläufe des Abwassers hier betreiben zu können. Wald und Holz sind in unserer Landschaft ebenfalls sehr präsent und Holz ist ein ganz wichtiger Rohstoff für die Bioökonomie. Dazu gibt es auch in vielen weiteren Beiträgen was auf der Fläche zu entdecken. Im Holzbau gibt es ein tolles, innovatives Gebäude, einfach mit Kantholz. Deswegen heißt der Pavillon auch Cantilever. Aber es gibt eben, Cantilever ist das Beispiel für die Gegenwart. Es gibt aber auch Projekte, wo neue Verfahren mit nachwachsenden Rohstoffen, die holzbasiert sind, aber eben kein Stammholz sind, sondern zum Beispiel Weiden sind, die genutzt werden, um Gebäude zu entwickeln. Auch das ist schwer zu beschreiben, muss man sich vor Ort angucken. Ist natürlich Zukunft. Das heißt, man versucht hier die Verfahren so aufzustellen, dass sie eben in hoher Stückzahl und wirtschaftlich effektiv genutzt werden können. Hier geht man eben inzwischen die ersten Schritte. Supermärkte gibt es auf der Säule zu sehen. Und da zeigt sich dann wieder, wenn man auf Entdeckungstour gehen will, wenn man neben dem Supermarkt Schubladen findet und die rauszieht, kann man einfach auch sehen, in welchen Produkten heute schon Bioökonomie drin ist, die man im Supermarkt kaufen kann. Na, das ist auch wieder das Beispiel, wo die Bioökonomie eigentlich heute schon in unserem Leben ganz präsent ist, aber gar nicht so wahrnehmbar ist, wo wir uns aber wünschen würden, dass tatsächlich Leute dieses Wissen mitnehmen und das für ihre Kaufentscheidungen vielleicht auch zukünftig interessant finden, das zu wissen. Ganz reale Produkte haben wir auch in der Vitrine dabei. Ne? Nutzhanf zum Beispiel wird auch heute schon eingesetzt für Dämmstoffe, für Kosmetik, für Öle, aber auch für Kleidung. Auf der Litwa-Säule findet man auch eine Tankstelle. Was hat eine Tankstelle mit Bioökonomie zu tun? Auch hier gibt es über ein Konzept eine Biogasanlage mit angeschlossener Bioraffinerie die Möglichkeit, aus Reststoffen, biologischen Reststoffen entsprechend Erdgas zu erzeugen. Und dieses Erdgas wird heute schon für erdgasbetriebene Autos verwendet und man kann ganz real tanken. Die BioPro hat heute keine Erdgasautos mehr, aber bis vor 2 Jahren haben wir das tatsächlich auch bei der BioPro physikalisch genauso gemacht. Aber Es gibt auch ganz abgefahrene Beispiele auf der Fläche. Ein Beitrag nennt sich P-Power. Was ist P-Power? P-Power ist eine Toilette. Was ist das Spannende an der Toilette? Der Kohlenstoff aus dem Urin, der Herr Kindervater hat das ja auch eingeführt, ne? Es geht um neue Kohlenstoffquellen, kann genutzt werden über eine Bioverfahrenstechnik mit Bakterien, um daraus Strom zu erzeugen. Das heißt, Sie können Ihr Handy laden, indem Sie bei uns auf die Toilette gehen. Das ist in diesem kleinen Maßstab heute schon möglich, aber ist natürlich keine etablierte Technologie, bei der das Scale-up schon gelungen ist. Also so ein Beitrag, der so ein bisschen zwischen Gegenwart und Zukunft hängt.
Passend zum Stichwort, weil du gerade P-Power angesprochen hast, Barbara. Ich denke, das werden sich einige fragen, wie entsteht überhaupt Bioökonomie? Weil etwas flapsig ausgedrückt, Pinkeln für Strom, das klingt ja sehr abgefahren. Wie ist da der Weg von der Idee quasi bis zum fertigen Produkt, der fertigen P-Power-Toilette, die irgendwo vielleicht auch mal in Bürogebäuden zur Anwendung kommen wird? Herr Kindervater, wollen Sie vielleicht was dazu sagen und vielleicht auch noch die Akteure benennen, die an diesem Weg mit beteiligt sind?
Also die vielen tollen Beispiele, die Barbara Jonischkeit schon erwähnt hat, die muss man sich angucken und muss sagen, wer ist eigentlich in den sogenannten Lieferketten oder Produktions- oder auch Wertschöpfungsketten genannten Abläufen, wer ist überhaupt dabei? Weil, so wie es vorhin schon mal das Thema war, die Bioökonomie ist oftmals nicht neu, aber es kann bedeuten, dass neue Rohstoffe eben in diese entsprechenden Lieferketten Einzug erhalten und damit, wenn man dann fossile Dinge durch nachwachsende Materialien ersetzt, kommen auch neue Akteure mit an Bord. Ja, nehmen wir mal einfach ein Beispiel aus der Verpackungsindustrie. Das Thema alte Bioökonomie wäre klassisch die Papierindustrie. Ja, die es ja sozusagen auch in Baden-Württemberg, auch in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt gibt. Dort nimmt man Holz. Ja, Holz wird mit entsprechenden chemischen Prozessen aufgespalten in Zellstoff und Lignin und andere Stoffe. Ja, jetzt wäre der Weg der alten Bioökonomie, dass man sich jetzt nur den Zellstoff nimmt und daraus Papier macht und die ganzen anderen Komponenten einfach gar nicht nutzt oder wie es heute in den meisten Zellstoffwerken, die wir auch in Deutschland haben, gemacht wird. Da werden diese Substanzen, die das Lignin enthalten, verbrannt. Jetzt ist Lignin, aber für diejenigen, die sich da mal auch im Internet schlau machen wollen, was ist Lignin eigentlich? Dem Chemiker, da lacht das Auge, wenn der so ein Lignin-Molekül sieht, weil da sind ganz viele aromatische Strukturen drin, die man so in der Natur gar nicht so oft hat, aber die interessanterweise auch im Erdöl in hoher Konzentration vorliegen. Und wenn man jetzt herkommt und sagt, wir suchen entsprechend diese besagten Wertschöpfungsketten, wo Produkte wie zum Beispiel Kunststoffe gemacht werden, die heute aus Erdöl produziert werden, dann ersetzt man sozusagen diese erdölbasierten Teilnehmer, die oftmals eben von der Erdölindustrie in den Raffinerien dann arbeiten, weiter zu chemischen Vorprodukten kommen, dann in die sogenannte Polymerchemie, in die Kunststoffindustrie gehen und dann die Kunststoffprodukte, die wir heutzutage haben, erzeugen. Da wird das dann sozusagen ersetzt. Ja, dann arbeite ich plötzlich mit Zellstoffwerken zusammen, weil die haben das Lignin, müssen nicht alles verbrennen, können interessante Moleküle, die in diesem Lignin wie diese aromatischen Substanzen entsprechend dort rausnehmen und können damit in die weiterführenden Schritte und zu den anderen Firmen, die dann chemische Produkte, Polymerprodukte, Kunststoffprodukte machen, dann entsprechend reingehen. Ja? Fasersubstanzen, die, so wie Frau Jonischkeit das auch bei dem Hanf erzählt hat, ja, die kann man genau in dieser Art und Weise nutzen, weil immer dann, wenn man die Fasern aus dem Hanf isoliert, dann bleiben auch da wieder Substanzen übrig. Und die kann man dann auch wieder verwenden. Ja, und so ergibt sich dann, sei es jetzt Fasern für Textilien, Fasern, die man dann den klassischen Papier- oder Pappverpackungen mit zumischt, ergeben sich dann eben diese bioökonomischen Produkte, die dann eben nicht mehr aus einem fossilen Rohstoff kommen und fossile Materialien enthalten, sondern dann tatsächlich im normalen Alltag, im Erlebnisraum dann tatsächlich anzugucken und teilweise auch anzufassen, wo dann klar wird, dass sich bei der Bioökonomie, wenn man es richtig betreibt, eigentlich gar nicht so viel ändert, außer dass wir das Ganze viel, viel nachhaltiger betreiben, ja, und damit einen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
Weil Sie gerade gesagt haben, Bioökonomie richtig betreiben, Herr Kindervater, wen muss man alles ins Boot holen oder wen braucht man alles, der oder die Unterstützung leisten, damit wir die Bioökonomie weiterbringen können? Das sind ja zum einen die Unternehmen, zum Beispiel jetzt die in der Papierherstellung, aber wen braucht das sonst noch darüber hinaus?
Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch die Akteure, die sich diese bioökonomischen Prozesse, die wir eben heute schon an vielfältiger Stelle beschrieben haben, auch angucken und analysieren. Weil nur die Tatsache, dass man auf der Basis von pflanzlichen oder forstwirtschaftlichen Ausgangsstoffen Dinge produziert, das muss noch per se nicht nachhaltig sein. Ja? Und deswegen muss man sich auch immer gerne im Vergleich zu fossilen Prozessen, muss man sich halt die Lebenszyklen dieser Produkte genau angucken, muss sich Ökobilanzen angucken, der ganze Energieinput, den man für die Herstellung der Produkte braucht, was an Restsubstanzen, Nebenprodukten oder anderen Dingen in diesen ganzen Prozessen entsteht, muss entsprechende Kohlenstoffbilanzierungen machen. Ja, muss Ökobilanzen machen, muss den Carbon Footprint, wie man das Ganze nennt, also den Kohlenstofffußabdruck messen und muss die Dinge dann wirklich auf Herz und Nieren prüfen, ja, ob das, was man dann mit diesen biobasierten Prozessen macht, ob das auch tatsächlich in der Nachhaltigkeitsbetrachtung auch wirklich das verspricht oder das einhält, was es verspricht. Und dann ist natürlich eine ganz wichtige Sache, und deswegen sind wir ja auch auf der Bundesgartenschau, die Forschung, die sozusagen vorne die frühen Prozesse entwickelt, die Industrie, die das Ganze umsetzt, das ist das eine, aber eben auch, dass Menschen, dass Bürgerinnen und Bürger eben diese Dinge dann auch jetzt eben auf der BUGA vorgestellt, dann auch tatsächlich kennenlernen, nutzen, weitererzählen und dann richtig in Anwendung bringen. Ja, weil die Industrie kann viel machen in Kombination mit der Forschung. Aber wenn das Ganze nicht im Markt ankommt und von Konsumenten, von Bürgerinnen und Bürgern auch benutzt wird, ja, mit diesen Informationen, was ist denn jetzt besonders gut und was hilft der Umwelt, dem Klima und dem Planeten am meisten? Ja, ohne die Nutzung durch die Menschen, ja, ist alles, was wir da mit der Bioökonomie machen, nichts wert. Also sprich, da muss dann die große Transformation weg von den fossilen Sachen hin zu den nachhaltigen, entsprechenden biobasierten, bioökonomischen Prozessen, das kann und Produkten, das kann nur was werden, wenn wir das tatsächlich auch in die Hände von uns allen geben, die wir das dann im Alltag tatsächlich auch nutzen.
Absolut, da stimme ich Ihnen voll zu. Meine nächste Frage, die haben wir auch schon ein bisschen angerissen oder du eher angesprochen, Barbara, dass unser Erlebnisraum quasi einerseits die Bioökonomie zeigt, die heute schon stattfindet, aber auch die Bioökonomie von morgen, also die Bioökonomie, die gerade noch sehr stark in der Forschung steckt. Und du hast jetzt zum Beispiel P-Power genannt, wo so, nennen wir es mal, eine Art Zwischending ist zwischen heute und morgen. Wie sieht es bei unseren restlichen Beiträgen aus? Sind die eher Bioökonomie heute oder morgen?
Wir haben ja jetzt schon gehört, dass verschiedene Branchen besonders bioökonomisch sein können. Zum Beispiel der ganze Baubereich. Das ist schon sehr im Hier und Heute. Holzbau ist ein wichtiges Thema im Land. Im Bereich Lebensmittel, ne, das ist relativ selbsterklärend, ist es schon lange im Hier und Heute. Hanf zum Beispiel, da kann man die Hanfsamen nutzen, um Pestos zu machen oder Hanföl zu machen. Hanföl kann eingehen in Kosmetika, Cremes, Lippenpflege. Das ist alles heute schon da. Andere Branchen, die zum Teil im Hier und Jetzt, aber zum Teil eben auch noch in der Zukunft agieren, ist die Textilbranche oder die Chemiebranche. Aber ich würde jetzt ein Beispiel mal rausgreifen, um es ein bisschen konkreter zu machen. Was ist Zukunft und was ist Gegenwart? Und das ist die Insektenbioraffinerie. Insektenbioraffinerie ist Zukunft. Das ist ein Konzept, bei dem man Lebensmittelabfälle nutzt, die nicht anderweitig genutzt werden können. Also ne, die nicht noch, weil sie einfach schon überlagert sind, zum Beispiel den Tafeln gespendet werden können. Die kann man nutzen und was tut das Insekt? Es frisst wahnsinnig gern Abfall. Und dabei wird es dick und rund und dabei wird es erst eine Larve und dann eine Fliege. Das Insekt, was hier tatsächlich zum Einsatz kommt, heißt Soldatenfliege. Und die Soldatenfliege, wenn sie sich verpuppt, hat dann, wie alle Insekten, zum Beispiel auch Chitin in ihrem Panzer. Und was diese Insektenbioraffinerie als Zukunftsprojekt macht, ist, sich anzugucken, wie man eben Reststoffe, ein ganz wichtiges Prinzip der Bioökonomie, ne, wir nutzen in Zukunft alles. Wir produzieren idealerweise nichts mehr, was wir als Abfall nur noch entsorgen, wie man das wieder in Wertstoffe umwandelt. Die Industrien, die dann mit dem, was die Insekten, was kann ein Insekt besonders gut, außer Panzern und Chitin, Fette, ne, Proteine und ja, Chitin. Und für jedes dieser Dinge, die ein Insekt besonders gut kann, gibt es tatsächlich heute schon Nutzungsszenarien. Und, das kann man jetzt schön finden oder nicht, Proteinerzeugung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wo wird das Protein aus Insekten heute schon eingesetzt? Ganz viel im Bereich Tierfutter. Tatsächlich ein wichtiger Beitrag auch, um die CO2-Bilanz unserer Erde zu senken. Aber es ist auch für uns Menschen gut essbar. Und man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass wir da die ganzen Grillen schlucken. Das gibt Leute, die auch das tun. Aber das Protein aus den Insekten kann man auch zu Mehl vermahlen und kann daraus Nudeln machen. Das gibt heute schon Startups, die solche Konzepte verfolgen und die ersten Produkte am Markt haben. Also Gegenwart. Einige der Stoffe, die die Insekten produzieren, kann man zu Dünger und Waschmittel weiterverarbeiten. Gegenwart. Die Idee ist jetzt aber auch zum Beispiel aus dem Bereich der Fette neuartige biobasierte Klebstoffe herzustellen. Das ist noch Zukunft. Oder dass man das Chitin nutzt als Beschichtungen für Fasern. Und Faser meint in dem Fall zum Beispiel Kleidung. Ne? Kleidung wird aus Fasern gestrickt. Und Kleidung wird heute ausgerüstet, um sie gut maschinengängig zu machen, um sie haltbar zu machen. Dazu kann man Chitosan, das man aus dem Chitin gewinnt, gut einsetzen, ist aber eher noch Zukunft. Das Restsubstrat, also ne, das, was man alles von den Fliegen quasi nicht verwendet, kann man in eine Biogasanlage tun. Das ist auch schon wieder heute Gegenwart. Also an dieser Insektenbioraffinerie, finde ich, kann man sehr schön sehen, dass die Übergänge zwischen dem, was wir können und dem, was wir noch können wollen, fließend sind und dass wir sehr aktiv sind, diese Lücken eben auch zu schließen, um immer mehr von dem, was wir in Zukunft haben wollen, in die Gegenwart zu holen. Aber es ist teilweise noch Zukunftsmusik und da wird auch noch einiges an Forschung zu leisten sein. Da sind wir auch ganz stolz in Baden-Württemberg, dass wir hier wirklich gute Forschungsgruppen haben, die im Land auch hier an diesen Themen arbeiten und die Dinge hier vorantreiben. Ich könnte jetzt noch beliebig weitermachen. Auch die Mikroalgen sind so ein ganz tolles Beispiel oder auch der Flachs ist ein tolles Beispiel. Aber ich denke, ich hoffe, wir haben einfach Lust gemacht, auf die Fläche zu kommen und sich das einfach mal anzuschauen, und den Rest, den wir hier nicht so ausführlich erzählen können im Podcast, zu entdecken.
Also ich glaube absolut, dass du beziehungsweise Sie auch, Herr Kindervater, Lust geschaffen haben, um sich die Ausstellung anzuschauen. Und das bringt uns auch zu unserer letzten Frage. Ich denke, das ist den Zuhörenden auch ziemlich klar geworden, dass Sie beide für die Bioökonomie brennen. Deshalb vielleicht frage ich noch ein bisschen nach der Motivation. Was begeistert dich, Barbara, beziehungsweise Sie, Herr Kindervater, so sehr an der Bioökonomie, dass Sie schon so lange in diesem Bereich arbeiten und aktiv sind? Vielleicht fängst du an, Barbara.
Das mache ich super gern. Mein erstes Statement ist, Bioökonomie wird einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele leisten. Und das ist das, was mich einfach antreibt. Das ist ein Thema, was mich schon seit meinem Studium fasziniert hat. Ich bin tatsächlich studierte Biologin und bin in diesem Bereich Umweltbiotechnologie gestartet, damals in meiner aktiven Forschungskarriere. Und das war schon immer mein Antrieb, Biologie zu nutzen, um nachhaltiger zu werden. Und ich sehe den Bedarf daran dringender denn je. Alle, die diese aktuelle politische Diskussion verfolgen, werden das sehen. Mit Bioökonomie wird man nicht alles erschlagen können. Es gibt andere Beiträge, die gleichwertig wichtig sind. Aber Bioökonomie ist ein vielleicht noch ein bisschen öffentlich unverstandener, wichtiger, weiterer Weg, um hier voranzukommen. Und das begeistert mich total. Bioökonomie setzt eben bei der Rohstoffwende an. Es geht, it's all about Kohlenstoff. Es geht um biobasierte, nicht fossile Ressourcen, die wir nutzbar machen müssen, um hier voranzukommen. Und Bioökonomie verknüpft diese biologischen Ressourcen und zum Teil eben auch organische Reststoffe mit biologischen Verfahren und mit den Prinzipien zu einem neuen Wirtschaftsmodell. Und daran Anteil zu haben und daran auch an Konzepten mitgearbeitet zu haben, ist auch was, was mich sehr, sehr begeistert. Und weswegen ich dieses Thema Bioökonomie für unsere Zukunft sehr wichtig finde und allen ans Herz legen will, egal wie sperrig der Begriff ist und egal wie unbekannt der Begriff ist, sich mit diesen Prinzipien zu beschäftigen, es ist total faszinierend.
Ja, wenn ich weitermachen darf. Aus meiner Sicht haben wir uns mit dieser ganzen Welt der fossilen Materialien und der fossilen Energieformen und Energienutzung haben wir uns als Menschen so ein bisschen von den ganzen natürlichen Sachen entfernt. Ja, und ich weiß nicht, sowohl, wie gesagt, die Biologen dieser Welt, Barbara Junischkeit hat ja gesagt, dass sie eine von diesen ist, wie auch die Chemiker dieser Welt, die und Chemikerinnen, die verstehen sozusagen ansatzweise, was hinter diesen ganzen Dingen steht. Was mich aber so begeistert ist, dass mit der Bioökonomie, ja, und diesem Kohlenstoffthema kann es uns gelingen, dass wir uns mehr von diesen globalen Abläufen, ja, dass irgendwo Erdöl herkommt, dass das irgendwo destilliert wird und dass dann irgendwelche chemischen Stoffe entstehen, wo keiner weiß, was dahinter steckt und irgendwann landet es bei uns als Produkt. Bei einer Bioökonomie, ja, und bei dem, wenn wir das verstehen, ja, dann können wir uns wieder zurückentwickeln auf der einen, aber auch nach vorne entwickeln, einfach um das, wo kommen die Sachen her? Wie entstehen sie? Wie nutzen wir sie? Wie halten wir sie im Kreislauf eben als Kohlenstoffspeicher? Ja, nehmen keine Tüte im Supermarkt, nutzen das Plastik einmal, ja, und schmeißen es dann weg. Ja, sondern dass wir da wieder mit einem ganz anderen Grundverständnis über die Erhaltung natürlicher Lebensräume, der Biodiversität, aber auch Nutzung dieser biologisch hergestellten Stoffe eben wieder zurück und nach vorne besinnen, wie eben schon mal gesagt, in Richtung der, wo kommen die Sachen her, wie nutzen wir sie und wie lassen wir sie so klimaschonend und planetenschonend wie möglich durch unsere Hände laufen. Ja, nutzen sie nicht nur einmal, sondern nutzen sie eigentlich so lang, wie es irgendwie geht und wissen dann aber auch, was mit diesen Stoffen wieder passiert. Weil nur mit diesem Wissen und mit dieser Anwendung wird es uns gelingen, unseren Planeten für möglichst viele Menschen halt erlebbar und belebbar zu halten.
Ja, dann kommen wir zum Schlusswort. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und auch nochmal am Schluss für deine bzw. ihre Motivation und die Gedanken, die sie dahinter antreiben. Und ich denke, also mir hätte es jetzt als unwissende Zuhörerin Lust gemacht, nach Mannheim zu gehen und mir die Buga anzuschauen. Und ich hoffe, dass wir dann auch viele von den Zuhörenden dort dann auch wiederfinden.
Der Erlebnisraum Bioökonomie auf der Bundesgartenschau 2023 wird durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und durch das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz finanziert. Seid ihr neugierig geworden? Weitere Infos zur Ausstellung und Links zu unseren spannenden Beiträgen findet ihr wie immer in der Sidebar. Natürlich sind wir auch auf der Fläche in Mannheim für euch da und freuen uns über jede Besucherin und jeden Besucher. Vielleicht sieht man sich ja. Bis zum nächsten Mal.